das war noch tatsächlich eine überraschende Erkenntnis aus der Studie, dass der Abfindungsfaktor überhaupt gar nichts damit zu tun hatte, wie sich die Arbeitgebermarkenbewertung entwickelt hat. Ging sozusagen in alle Richtungen von Abfindungsfaktoren, die gerade mal bei 0,5 lagen, bis hin zu Faktoren, die weit über 1 lagen. Und es hatte keine Korrelation.
HR ungeschminkt.
Der ehrliche Personalpodcast. Mit Anjali
und Annika.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von HR ungeschminkt, dem ehrlichen Personalpodcast. Wie immer mit meiner lieben Freundin Annika, live aus Hamburg zugeschaltet. Herzlich willkommen, liebe Annika.
Hallo, liebe Anjali. Ich freue mich sehr, heute wieder dabei zu sein.
Ich freue mich auch sehr, vor allem, weil wir heute ein super, super spannendes Thema haben. Nicht wie sonst immer nur super spannend, heute sogar zwei super spannend. Und auch eine fantastische Gästin. Wir reden heute über HR und Restructuring, also eh schon harter Tobak. Und wir sprechen heute mit Dr. Sabrina Zeplin, einer der bekanntesten deutschen Unternehmerinnen, wenn es um die Schnittstelle zwischen Menschen, neuer Arbeitswelt und Digitalisierung geht. Sabrina ist Gründerin von Restart Career, einem Unternehmen, das Menschen in beruflichen Umbruchssituationen berät und begleitet, auch im Auftrag der Arbeitgeber. Davor war sie gut 4 Jahre lang Geschäftsführerin von Xing. Ich glaube, ich muss niemanden von unserer Zuhörerschaft Xing erklären. Und davor mehr als 12 Jahre lang in verschiedenen hohen Managementrollen für die Otto-Gruppe unterwegs. Liebe Sabrina, was hat dich die indirekte Betreuung von mehr als 10 Millionen Menschen bei Xing gelehrt für die individuelle Betreuung von Menschen in stürmischen Jobsituationen? Over to you.
Wow, das ist ja gleich eine spannende Frage zum Start. Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf, auch live zugeschaltet aus Hamburg. Und tatsächlich ist die Idee für die Gründung von Restart Career in der Zeit bei Xing entstanden, weil wir uns sehr, sehr intensiv damit beschäftigt haben, wie Menschen ihre Karriere planen, wie Menschen Karriereveränderungen angehen, was Menschen zu einem Jobwechsel bringt. Da haben wir ganz viel Marktforschung gemacht, viele Tiefeninterviews, haben festgestellt, dass ganz viele ganz lange unglücklich oder mindestens mal latent unglücklich in ihren Jobs verharren. Dass es ganz oft erst so einen ja wirklich disruptiven Moment braucht, dass Menschen einen Wechsel angehen. Und haben uns natürlich auch mit der Situation beschäftigt, wo Menschen unfreiwillig ihren Job wechseln, weil einfach der Arbeitgeber sie vor vollendete Tatsachen stellt. Haben uns dann bei Xing tatsächlich auch überlegt, ob das eine Situation ist, wo wir als Xing helfen können. Haben uns dann aber dagegen entschieden, weil einfach also natürlich hilft Xing ganz viel auch in dieser Situation, aber sozusagen strukturiert in das Geschäftsmodell New Placement oder Outplacement reinzugehen, war aus Xing-Sicht dann doch zu speziell, aber mich hat das nicht losgelassen. Und da ich tatsächlich eigentlich seit ich Anfang der 2000er mit dem Studium fertig geworden bin, was gründen wollte und mich nie getraut hat, hab ich gedacht, das ist jetzt eigentlich der Moment, wo ich das Gefühl habe, da ist etwas, was Menschen wirklich brauchen, also wo es tatsächlich auch eine Lücke gibt, weil es gibt ja das Geschäftsfeld, den Markt des Outplacements. Tatsächlich hat es da aber eigentlich seit den 80er Jahren nicht wirklich eine Innovation gegeben. So ein bisschen ist dieser Markt stehen geblieben, würde ich sagen. Und mit der ja natürlich extrem digitalen Erfahrung, die ich von Xing mitgebracht habe, war ich sicher, dass wir da vieles besser machen können, indem wir einfach moderne digitale Tools nutzen, indem wir die Daten nutzen, die zur Verfügung stehen. Ja, und dass wir was schaffen können, dass eben wirklich Menschen in der Situation massiv hilft, insbesondere vor dem Hintergrund, dass heute nicht mal jede oder jeder Zehnte so eine professionelle Unterstützung bekommt, einfach weil es aktuell viel zu teuer ist. Das war so der Antrieb zu sagen, wir gehen wirklich disruptiv auch in diesen Markt rein, machen viele Dinge viel moderner, viel besser und schaffen gleichzeitig, dass es auch viel erschwinglicher ist, sodass idealerweise eigentlich wirklich jede und jeder eine Unterstützung in so einer Situation bekommt. Genau, das war vor 2 Jahren ungefähr und seitdem ist ganz viel passiert. Aber dazu kommen wir wahrscheinlich noch.
Podcast vorbei.
Ich finde es total schön, dass dieses Thema eine neue, ich sag mal, oder einen neuen Anstrich durch das erfährt, was du tust, weil Outplacement, dieses Klassische, was du gerade sagst, irgendwo ist diese Branche so ein bisschen stehen geblieben, erlebe ich tatsächlich auch. Und zwar aus einer Situation, ich habe für eine gute Freundin, ich glaube vor 2 Jahren oder sowas, wirklich mal Research betrieben. Sie hatte nämlich ein solches Budget in ihrem Aufhebungsvertrag verhandelt. Und ich meinte, Annika, fällt dir jemand ein? Und ich sage so, ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Lass uns aber mal zusammen suchen. Und da ist mir aufgefallen, vieles ist noch echt ziemlich oldschool. Von daher echt cool, dass sie dieses Thema so neu angeht.
Und es ist natürlich erstmal, sozusagen, wenn man über Restrukturierung, wenn man über Aufhebung, Trennung nachdenkt, kein so richtig schönes Thema. Also tatsächlich beschäftigt mich das auch immer mal, weil wir so hautnah natürlich mitbekommen, was gerade auch in der deutschen Wirtschaft los ist. Also wie viele, ja, wirklich auch Entlassungswellen es da gerade gibt. Das zieht einen auf der einen Seite immer ein bisschen runter. Ich kann auch verstehen, wenn gerade auch HR-Verantwortliche sich mit diesem Thema nicht besonders gerne beschäftigen. Gleichzeitig ist es aber eben als Gründung für mich ein wahnsinnig dankbares Thema, weil wir einfach sehen, wie toll sich die Menschen entwickeln, die dann in so eine Situation geraten und wie wir helfen können und wie Menschen dann eben auch manchmal zurückblicken und sagen, ach, rückblickend war das eigentlich das Beste, was mir passieren kann. Das hat mich da irgendwie aus diesem Hamsterrad rausgerissen und jetzt bin ich nochmal ganz anders abgebogen und habe das für mich zu einer Riesenchance gemacht. Und das ist einfach, ich weiß gar nicht, was das deutsche Wort ist im Englischen, sehr rewarding, also sehr, ja, es gibt einem wahnsinnig viel, das einfach so unterstützen zu dürfen.
In der Vorbereitung auf die Folge bin ich genau über das gestolpert. Das ist für mich so ein bisschen das Thema wie mit Compensation, wo HR gerne ausführt, aber eine große Chance verschwendet oder verschenkt, sichtbar zu werden. Und mir geht es nicht darum, dass HR jetzt die Outplacements-Beratung machen soll, ne? Gar nicht. Aber diese verschenkte Chance zu sagen, ich gucke, dass ein Restructuring so menschlich und positiv und People-Culture gerichtet ist wie möglich, finde ich immer schwierig, weil natürlich ist das emotional ein Thema, wenn wir sagen, wir müssen ein Drittel der Leute rauswerfen oder nur einen Chef. Also das ist ja alles emotional, aber es wird diese Chance verschenkt. Und ich weiß nicht, ob ihr das Netflix-Buch kennt, No Rules Rule. Neben all den schönen Sachen, die in diesem Buch stehen und ja auch wirklich toll sind, was ich so krass fand, war schon der Anfang, wo sie gesagt haben, wir haben ein Drittel der Leute rausgeworfen, weil wir mussten. Und sind ja dann in unserer Produktivität viel, viel besser gewesen als vorher. Und das ist die eine Sache, die ich finde, die man oft vergisst, wenn man dieses Restructuring spricht, dass nur das Schlechte besprochen wird und gar nicht darüber geredet wird, wie gehe ich denn mit dem Rest der Mannschaft um. Und ich finde zum Beispiel, zu sagen, wir managen ein Outplacement für die Leute, wir lassen die nicht alleine, wir helfen denen, ob das jetzt über eine Agentur ist oder die sich selber jemanden aussuchen können, so wie deine Freundin gesagt hat, Annika, das macht ja auch was mit den Leuten, die noch da sind, die sagen, hey, man wird da nicht alleine gelassen, man ist nicht nur eine Nummer. Und das ist für mich wieder ein Teil, wo HR einfach so viel gewinnen kann.
Du hast ja immer das schöne Beispiel, Anjuli, mit dem Hotel und mit dem Koffer rausbringen. Bevor ich darauf eingehe, magst du das für alle, die dieses Beispiel von dir noch nicht gehört haben, vielleicht noch einmal wiederholen und nennen? Und dann würde ich gerne einmal kommentieren.
Du meinst für die Leute, die heute zum ersten Mal den Podcast gehört haben, weil wir das einfach immer sagen? Ja, also Sabrina, für dich sicherlich auch schon mal gehört. Ich finde immer, die Employee Journey ist im schlechtesten Fall so ein bisschen, wie wenn du im Hotel eincheckst. Du fängst im Hotel an und sie tragen dir den Koffer hinterher und hier ist noch ein Welcome-Getränk und hier ihr Zimmer ist uns so aufbereitet. Und in der Sekunde, wo du abreist, ist es, ja, ist mir doch egal, wie du deinen Koffer zum Auto bringst. Und manchmal habe ich das Gefühl, HR agiert genauso. Recruiting rastet komplett aus, verspricht dir das Blaue vom Himmel. Und wenn du dann gehst, ist so, ja, die Employee Journey hat aufgehört in der Sekunde, wo du die Kündigung eingereicht hast.
Und ich finde, genau die Sekunde, in der du dich von einer Person trennst und das gerade in dem Tech-Umfeld so hörend, ich finde das ganz spannend, wie viele Leute auch gerade dieses Buch von Netflix, No Rules Rules, eben beschreiben und sagen, oh, wir haben die totale Netflix-Performance-Kultur, ja, was ich total spannend finde, aber dann aus irgendeinem Grund das Kapitel vergessen, dass da drin steht, man soll sich von Menschen auch auf Augenhöhe trennen und dass man auch von vornherein großzügige, marktübliche Abfindungsangebote anbietet. Und ich meine damit jetzt immer in Situationen, wo man es kann, ne? Ich meine damit jetzt nicht irgendwie, warum ist ein insolventes Unternehmen, gibt irgendwie keine entsprechenden Abfindungsangebote, sondern wirklich dieses Thema, ich trenne mich von jemandem, weil es einfach nicht mehr die richtige Person für die Rolle ist. Leider erlebt man das noch echt, finde ich, viel zu häufig, dass dann noch auf die letzten Meter mit Dreck geworfen wird, wo ich mir denke, ganz ehrlich, das ist doch einfach, das ist doch abstrus. Das ist eine Person, die hat sich nicht zu Schulden kommen lassen und hat einfach entschieden, aufgrund von strategischen Themen, aufgrund von irgendwie Skill-Role-Fit nach einer gewissen Zeit, dass es einfach nicht mehr der richtige Match ist. Ich finde das wichtig. Ich finde, das muss man viel mehr normalisieren in beide Richtungen, dass das total normal ist, dass man zu diesem Punkt kommt. Aber dann bitte geht diese Trennung doch normal an und das Ganze, finde ich, hat maximal respektvoll abzulaufen und ich erlebe das leider immer noch viel zu wenig. Sabrina, wie geht's dir denn da? Hast du das Gefühl, dass sich der Blick darauf verändert hat? Weil ich habe irgendwie das Gefühl, eine Zeit lang habe ich es mehr erlebt, dass dieses Mindset eingesickert ist bei Unternehmen. Jetzt in der jüngsten Vergangenheit habe ich wieder echt über mein Netzwerk so ein paar Beispiele mitbekommen, wo ich mir denke, so hört mal, hackt's eigentlich noch? Die mich total schockiert haben und mir dachte, so eigentlich dachte ich, wir sind über diese Schwelle schon wieder hinaus.
Ja, also waren jetzt ganz viele Anknüpfungspunkte. Also erstmal zu der Frage, professionelles Trennungsmanagement, was erleben wir da? Also ich glaube grundsätzlich, wie ihr das auch gesagt habt, gibt es noch viel zu wenig auch Beschäftigung mit dem Thema Trennungsmanagement, sei es Trennung im Guten, als auch eben Trennung, die vom Unternehmen ausgeht. Da gibt es ein bisschen mehr Beschäftigung, gerade gezwungenermaßen, weil einfach viele Unternehmen sich gerade von Mitarbeitenden trennen. Gleichzeitig spüre ich auch so ein bisschen das Thema dieser Hauruck-Restrukturierung gerade, wo HR häufig auch gar nicht von Anfang an im Prozess involviert ist. Also wo plötzlich ein Unternehmen merkt, es wird jetzt aus irgendeinem Grund finanziell eng, vielleicht wurde eine Finanzierung nicht verlängert, vielleicht sind ganz plötzlich irgendwo Kosten gestiegen und irgendwas passt nicht mehr. Und dann soll ganz, ganz schnell, sollen bitte so und so viele Stellen abgebaut werden. Und HR kommt erst an dem Punkt dann rein, wo es darum geht, vielleicht nochmal den Betriebsrat schnell reinzuholen und dann nach der Betriebsversammlung die Abwicklung zu machen, ne? Und das ist der absolute Worst Case. Best Practice ist, dass eben wirklich das Ganze auch mit einem ordentlichen Vorlauf strukturiert geplant wird, dass HR von Anfang an auch mit am Tisch sitzt, zusammen mit dem Top-Management, zusammen mit der internen Kommunikation und man sich auch darauf verständigt, mit welcher Haltung man eigentlich in diesen Prozess reingehen will, wie wichtig einem auch eine gute Trennungskultur an der Stelle ist. Das kann sein aus dem Grund, dass man sagt, das ist einfach auch eine Haltung, die wir generell als Unternehmen haben. Das sieht man viel bei Familienunternehmen. Wir übernehmen eine Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitenden und auch eben gerade in der Situation, wo wir uns von Mitarbeitern trennen müssen, übernehmen wir diese Verantwortung. Das kann aber auch, und das habt ihr ja auch schon angesprochen, durchaus ganz, ganz rationale Gründe haben und eben von einem ROI getrieben sein, dass man sagt, ich will ja als Unternehmen aus so einer Restrukturierung gestärkt rausgehen. Also es sei denn, das ist jetzt eine Insolvenz, vollkommene Schließung sozusagen, dann ist vielleicht auch in dem Moment ist schwierig. Aber wenn man sagt, es geht darum, letztendlich irgendwo sich so neu zu strukturieren. Und das kann zum Beispiel auch aus einer Digitalisierung heraus sein, dass ich sage, jetzt kommt KI, übernimmt bestimmte Rollen und dann muss ich mich einfach auch von Mitarbeitern in bestimmten Rollen trennen, weil ich die gar nicht so schnell weitergebildet bekomme, dass die jetzt andere technischere Rollen zum Beispiel übernehmen können. An solchen Stellen trenne ich mich von manchen Menschen, aber will mit den restlichen Menschen ja dann wieder in Zukunft wachsen und wieder produktiv sein. Und dann gibt es eigentlich zwei große Aspekte. Das eine ist, was macht das mit der Kultur? Wie ich mit denen umgehe, von denen ich mich trenne, hat einen riesen Einfluss auf die Unternehmenskultur von denen, die da bleiben und die das Unternehmen ja nach vorne tragen sollen und gleichzeitig auch auf die Arbeitgebermarke. Und das kann man tatsächlich eben auch in Zahlen sehen. Da haben wir eine Studie zu gemacht, wo man das eindeutig sieht, was für einen Unterschied das macht, wie gut eben die Arbeitgebermarke im Nachhinein beurteilt wird. Von denen, die bleiben, aber auch von denen, die gehen. Als Unternehmen will ich ja dann auch wieder neu einstellen. Und das macht schon einen Unterschied, ob ich nach so einer Restrukturierung meiner Arbeitgebermarke im Keller ist oder ob ich vermittelt bekomme, dass das nötig war, aber ich eben nach wie vor ein sehr, sehr attraktiver Arbeitgeber bin.
Wir haben oft Themen, wo wir unterscheiden müssen, machen wir jetzt eine Sozialkritik, um es ganz übertrieben zu sagen, oder reden wir über die HR-Seite? Wir hatten das relativ oft bei dem Thema Gehalt. Ne, weil natürlich kann man sehr lange darüber reden, ist das jetzt fair, wer wie viel verdient und wie gehe ich als Unternehmen damit um? Und ich glaube, genau das Gleiche können wir bei Restructuring sagen. Aber du sagtest es ja gerade schon, wir wollen ja über HR oder was kann das Personal tun, reden. Bei dieser Studie, magst du da mal ein bisschen erzählen? Was habt ihr gefragt? Vielleicht auch, was kam direkt raus, was wir mitnehmen können? Weil wir wollen ja immer, dass unsere ZuhörerInnen praktisch handfest einen Call to Action haben. Also was kann ich machen? Oder vielleicht ein Argument für die Geschäftsführung, warum man doch was machen sollte.
Ja, total gerne. Also wir hatten eben diese Hypothese, die ich gerade ja gesagt habe, dass das einen Unterschied macht für die Arbeitgebermarke, wie ich in so einem Trennungsprozess mit Mitarbeitenden umgehe. Ist ja auch erstmal offensichtlich, aber ist ja immer ganz schön, wenn man das tatsächlich auch mal mit harten Zahlen, Daten, Fakten belegen kann. Und wir haben dann mit Kununu zusammengearbeitet, dem Arbeitgeberbewertungsportal, und haben uns gemeinsam 16 Unternehmen angeguckt, die öffentlich bekannte Restrukturierungen hatten in den letzten 4 Jahren. Und haben uns dann eben wirklich mal genau angeguckt über die Zeit, wie war der Durchschnitt der Arbeitgeberbewertungen vor der Restrukturierung, also vor der ersten Ankündigung. Wie haben sich dann die Bewertungen in den Wochen und Monaten dieser Restrukturierungsphase entwickelt? Also häufig zieht sich das ja über einen gewissen Zeitraum auch hin, von der ersten Ankündigung bis zu dem Zeitpunkt, wo dann tatsächlich eben die Kündigungen oder Aufhebungsverträge übergeben werden, beziehungsweise eben Menschen dann auch wirklich das Unternehmen verlassen. Und wir haben geguckt, was ist denn danach passiert? Also wie schnell hat sich eigentlich dann die Bewertung wieder erholt? Und erstmal nicht besonders überraschend sind alle oder fast alle Unternehmen, die wir angeguckt haben, in der Phase der Restrukturierung abgerutscht. Also im Durchschnitt 11% in ihren Bewertungen. Und es waren auch fast alle Unternehmen im Zeitraum danach noch im Minus, also -6% im Durchschnitt. Aber
wenn ich einmal reinspringen darf, weil du sagst -11%, wie ist denn die Skala?
Das sind die Arbeitgeberbewertungen auf einer Sterneskala von 1 bis 5. Also das sind sozusagen diese Kununu-Sterne, die vergeben werden von den ja entweder aktuellen Mitarbeitenden oder denen, die dann da gearbeitet haben und das Unternehmen verlassen haben. Genau, und da ist sozusagen einfach der Durchschnitt dann abgerutscht um den entsprechenden Wert. Und was man aber eben auch sieht, ist, dass es nicht bei allen Unternehmen gleichermaßen so war, sondern dass sich da schon ganz extrem die Spreu vom Weizen trennt. Und das ist tatsächlich, also so wie ihr es auch beschrieben habt aus dem Netflix-Beispiel, einige Unternehmen gab, die danach eine bessere Arbeitgeberbewertung hatten als davor. Wo man eben wirklich sagen kann, sie haben es geschafft, über diese Maßnahme zu einem Unternehmen zu werden, wo es sich wieder mehr lohnt zu arbeiten, weil durchaus halt auch die da sind, sehen, es geht jetzt hier wieder mehr nach vorne, wir sind schneller geworden, sind möglicherweise auch profitabler geworden, was sich dann ja auch auf alle wiederum positiv auswirkt. Und da haben wir dann Mitarbeitende befragt, beziehungsweise Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer befragt, die in diesem Zeitraum das Unternehmen verlassen haben. In der Annahme, dass die sozusagen dann das natürlich intensiv mitbekommen haben, vielleicht eben auch Teil dieser Entlassungswelle waren. Und haben dann geguckt, was war eigentlich unterschiedlich in den Unternehmen? Wie haben die das wahrgenommen? Was haben die Unternehmen gemacht oder eben auch nicht gemacht, die positiv und nicht so positiv daraus gekommen sind? Und da gab es so ein paar ganz interessante Erkenntnisse. Also eine Erkenntnis war, und die ist jetzt auch nicht total überraschend, aber es ist schön, das mal so schwarz auf weiß zu sehen, Kommunikation macht den Riesenunterschied.
Nein, das kann ich mir nicht vorstellen.
Und trotzdem machen es so viele Unternehmen so schlecht in dieser Phase, ne? Und das fängt an damit, dass das Management die Verantwortung natürlich übernimmt, dass das Management es schafft, rüberzubringen, warum ist es jetzt nötig, aber auch transparent ist, klar macht, wie läuft dieser Prozess ab, in dieser ganzen Zeit auch eine gewisse Sicherheit gibt. Also wenn es denn zumindest eine Zeit lang nicht klar ist, wen es denn trifft, zumindest eine Prozesssicherheit zu geben, wie denn jetzt diese ganze Phase abläuft. Dann aber auch die Trennungsgespräche, ein riesiges Thema. Das sind ja dann häufig die Führungskräfte, die im besten Fall gemeinsam mit HR die Trennungsgespräche führen. Das musste ich auch ein paar Mal machen in meinem Arbeitsleben als Führungskraft. Und das ist natürlich schrecklich. Davor schläft man schlecht. Das ist ein unfassbar emotional belastendes Thema für alle Beteiligten. Und es führt aber ganz oft, wenn man es eben nicht gut vorbereitet, dazu, aus dieser immer auch Überforderung der Verantwortlichen, dass es total schlecht gemacht wird, ne? Dass ganz viele Fehler passieren, dass man das ganz wenig Empathie macht, um schnell hinter sich zu bringen, oder dass man es mit zu viel Empathie macht und Türen offen lässt, die man nicht offen lassen sollte, sich solidarisiert gegen das Unternehmen und so weiter. Also es passieren ganz, ganz viele Themen, die der Stelle ungünstig sind. Also das sind Faktoren, die machen einen riesen Unterschied, Kommunikation. Zweites Thema in diesem ganzen Prozess, Wertschätzung. Und da ist natürlich das Thema, biete ich eine Unterstützung in der Neuorientierung, Stichwort New Placement, an ein Thema. Gibt aber auch noch ganz viele andere Faktoren, wie ich Wertschätzung ausdrücken kann als Unternehmen. Also zum Beispiel am Ende mal Danke zu sagen. Vielleicht wirklich auch so eine Art Abschiedsveranstaltung zu machen und zu sagen, so, uns verlassen jetzt hier ganz viele Menschen, die haben sich hier jahrelang, teilweise jahrzehntelang für das Unternehmen engagiert. Wir sagen allen nochmal Danke. Ihr könnt nichts dafür, dass ihr jetzt gehen müsst. So, das war unsere Entscheidung. Und man hat irgendwo so einen Abschluss auch, ne? Also das sind eigentlich so Basics, aber die werden dann häufig vergessen.
Darf ich eine Sache dazu ergänzen? Weißt du, was ich an diesem Thema auch ganz wichtig finde? Das Thema diese Trauer, also so diesen organisationalen Grief auch einfach mal zuzulassen, dass es okay ist, traurig zu sein, wenn man vorher zu 10 im Team war und trotzdem ist man nur noch, danach ist man nur noch zu 6, dass man da auch als Führungskraft und als HR in der Lage ist und zu sagen, Freunde, es ist total normal, dass ihr trauert. Alles andere wäre richtig komisch, weil dann hätten wir irgendwas falsch gemacht. Aber ich finde auch da, dass bei vielen Beispielen, die ich gehört habe, immer so erwartet wurde, okay, und ab morgen ist wieder alles normal. Ihr schlaft jetzt mal eine Nacht drüber und ab morgen ist es dann wieder vergessen, wo ich mir denke, ist es nicht. Und das ist auch total in Ordnung, dass man das an der Stelle mal zulässt.
Ja, total. Also da gibt's ganz, ganz viele Parallelen tatsächlich auch, wo man aus der Trauerforschung durchaus auch Erkenntnisse sehr, sehr gut übertragen kann an diese Situation. Also nicht ohne Grund gibt es eine Trauerfeier, weil das emotional uns hilft, ein Stück weit abzuschließen und einen Haken dran zu bekommen. Und solche Rituale braucht es tatsächlich auch im organisationalen Kontext, wenn so ein Einschnitt passiert ist, irgendwo auch das zuzulassen, genau wie du sagst, und dann nach vorne zu gucken und dann aber auch wiederum auch zu begleiten. Also eine Restrukturierung ist nicht vorbei in dem Moment, wo die Menschen das Unternehmen verlassen haben, sondern dann geht es ja auch darum, wieder neue Teams zu formen, neue Prozesse zu definieren und so weiter. Also auch das extrem wichtig, diesen Prozess dann auch zu Ende zu begleiten.
Auf jeden Fall.
Genau, wir waren noch bei den Faktoren aus der Studie, noch ein letztes oder zwei letzte Themen. Einmal ganz schnell, was auch noch einen Riesenunterschied gemacht hat, ist das Thema Freiwilligenprogramme. Also das vielleicht auch als ganz konkreten Tipp und Ratschlag, wenn es irgend möglich ist, eine Restrukturierung oder einen Stellenabbau als Freiwilligenprogramm umzusetzen, kann ich das nur empfehlen, weil es einfach an vielen, vielen Stellen extreme Vorteile hat. Also in der Auswahl derjenigen, die das Unternehmen verlassen. Also ich habe viel bessere Möglichkeiten auch der Top-Leister-Retention auf der faktischen Seite. Aber sozusagen, was jetzt die emotionale Seite angeht, ist es etwas, wo Menschen ja dann selber entscheiden, das Unternehmen zu verlassen, also eine Aufhebung anzunehmen. Und es gibt dann ja in der Regel eine Phase, 6 Wochen oder so, wo man dann eben sich entscheiden kann. Und das ist letztendlich immer noch natürlich keine komplett selbstinitiierte Kündigung. Aber es fühlt sich ein bisschen mehr so an. Also man hat einen größeren Eigenanteil einfach an dieser Entscheidung. Und dadurch sind diese ganzen Faktoren von Schock, Bitterkeit, die sonst so passieren, wenn man einfach vor vollendete Tatsachen gestellt wird mit einer betriebsbedingten Kündigung, die fallen deutlich geringer aus. Und dadurch hilft es eben auch massiv einfach in Richtung Arbeitgebermarke.
Wenn ich da einmal reinhaken darf, bitte. Ich liebe die Freiwilligenprogramme und ich möchte einmal auch sagen, aus psychologischer Sicht macht das auch was mit dem Rest vom Team und fürs Unternehmen. Also es ist nicht nur, womit du total recht hast, dieses, ich habe zumindest den Hauch einer Wahl, was ja einen Riesenunterschied macht, sondern es ist ja auch, vielleicht habe ich ja Leute, die seit Wochen, Jahren einfach nur auf den Grund warten zu gehen. Und das weiß ich ja nicht als Entscheider oder Entscheiderin. Und dann einfach zu sagen, hey Leute, wir müssen völlig personenungelöst hier zwei Leute abbauen. Wer will denn eh gehen? Wer braucht denn vielleicht den kleinen Push? Ist ja viel, viel besser für mich als Unternehmen, weil worst case bin ich schon in der inneren Kündigung seit 3 Jahren, mach hier eh nichts mehr und du schmeißt aber den super motivierten neuen Mensch raus, weil du den weniger lange kennst oder first in, first out oder sowas. Und da denke ich immer schon aus Unternehmenssicht, Leute, verschenkte Chance.
Man kann echt so viel Mist auf diesem Thema verzapfen. Das ist unglaublich. Wisst ihr, was mir gerade einfällt? Leicht off topic, aber Sabrina, du nennst super viele spannende Studien. Und es gibt ein Projekt, das habe ich Anfang des Jahres im Urlaub gehört. Das hat mich total beeindruckt. Das sind 2 Podcasts und zwar ist das von Culture Amp. Das ist ja so eine Plattform, die Engagement-Daten misst und die haben ein Big Data-Projekt gemacht mit Unternehmensdaten über irgendwie von 2020 bis 2024 und da quasi Layoff-Wellen gegen Engagement-Bewegungen und Kohorten gelegt. Also total spannend und die haben daraus 2 Podcasts gemacht, einmal The Immediate Effect of Layoffs on Employee Engagement und einmal The Long-Term Effects. Kann ich sehr empfehlen, wenn ihr auch gerne englische Podcasts hört. Da sind auch nochmal viele Themen, die Sabrina jetzt nennt, aus Studien, aus Forschung, quasi mit sehr, sehr aktuellen Daten auch nochmal untermauert und Überraschung, ganz viele Themen, die wir 3 hier heute erzählen, finden sich darin wieder. Da wird nicht was komplett anderes erzählt.
Übrigens, Stichwort, man kann ganz viel Mist machen. Annika, du hattest vorhin gesagt, das Thema Abfindungsfaktor, da sozusagen den richtigen Wert zu finden. Und das war noch tatsächlich eine überraschende Erkenntnis aus der Studie, dass der Abfindungsfaktor überhaupt gar nichts damit zu tun hatte, wie sich die Arbeitgebermarkenbewertung entwickelt hat. Ging sozusagen in alle Richtungen von Abfindungsfaktoren, die gerade mal bei 0,5 lagen, bis hin zu Faktoren, die weit über 1 lagen. Und es hatte keine Korrelation. Ich glaube, das ist auch tatsächlich erklärbar, wenn man so drüber nachdenkt, dass natürlich, wenn ich einen hohen Abfindungsfaktor wähle, im ersten Schritt die Trennung erleichtert. Ne? Weil wenn ich mehr Geld anbiete, dann ist es vielleicht dann einfach, ist die Hürde geringer, dann sich auf den Weg zu machen. Aber tatsächlich ist das nichts, wo Menschen nachhaltig ihrem Arbeitgeber dafür dankbar waren, dass es so viel Geld gab. Also das ist ganz schnell verpufft, wenn ich dann durch eine ganz schwierige Phase der Neuorientierung gegangen bin, ohne Hilfe. Und auch für die, die da bleiben, die wissen das ja in vielen Fällen gar nicht, wie viel es gab. Das heißt, an die Richtung hat das auch kein Signal. Oder teilweise, wenn es ein hoher Faktor ist, eher noch ein negatives Signal im Sinne von, warum durfte ich denn nicht gehen?
Das und in meiner Erfahrung, was Individualtrennungen angeht, je niedriger und schlechter Kommunikation und Wertschätzung war, desto höher wird auch die erwartete Abfindung. Also in meiner Erfahrung sind diese Gespräche immer dann eskaliert mit völlig horrenden Forderungen, wenn das die Leute aus dem Blauen getroffen hat, wenn die nie vorher Feedback gekriegt haben. Ich habe jetzt von jemandem gehört, der ist in dieses Gespräch reingegangen mit der Erwartung, dass wir über eine Beförderung reden. Und das sind natürlich Momente, wo wir überhaupt nicht mehr über Wertschätzung und Augenhöhe reden müssen, wenn ich eine Liste habe, warum ich jetzt 10% mehr Gehalt kriegen sollte und was ich für einen tollen Job gemacht habe im letzten Jahr und du mir erzählst, wir restrukturieren.
In solchen Themen fehlt es immer an Klarheit, sei es im Feedbackgespräch, sei es in einem Aufhebungsgespräch. Und dann finde ich auch immer, dass man sich als Manager einfach mal richtig hart an die eigene Nase fassen muss und mal reflektieren muss, wo man selber Mist verzapft hat.
Du hattest gesagt, es kamen noch mehr tolle Sachen aus der Studie raus. Wir gehen nur immer zur Seite, weil wir so aufgeregt sind bei den Themen. Also wir hatten die Kommunikation, die Wertschätzung, die Freiwilligenprogramme.
Genau, und das Thema Abfindungsfaktor. Also das waren sozusagen die 4 großen Aspekte, die aus dieser Studie rauskamen.
Darf ich euch mal eine Frage stellen, die mich seit Corona umtreibt? Ich deute das als ja. Ihr könnt euch ja eh nicht wehren. Es gab doch in Corona diesen großen Moment, wo Tier irgendwie 400 Leute über ein Zoom-Meeting gekündigt hat, was vorab aufgezeichnet war in Amerika. Das habt ihr mitgekriegt, ne? Die Leute haben einen Anruf gekriegt, also eine Einladung gekriegt für einen Teams-Call für Montagmorgen um 9, keine Ahnung. Und dann saßen da 400 plus Leute in diesem Call und haben eine videoaufgenommene Botschaft vom CEO gekriegt, dass ihr Arbeitsverhältnis jetzt hier endet und sie irgendwie noch, keine Ahnung, 2 Wochen Abfindung kriegen. So, natürlich können wir das in Deutschland nicht 1:1 übertragen, aber ich frage mich seitdem, wie macht man es denn klug? Also wenn man jetzt wirklich sagt, wir müssen 250 Leute kühlen oder 50 von 250, wie macht man es, dass wir die Balance finden zwischen, wir müssen den Leuten, die bleiben, ein gutes Gefühl geben, wir müssen die Leute, die gekündigt werden, irgendwie individualisiert wahrnehmen und wir haben einfach 200 Kündigungen, die wir durchbringen müssen. Wie mache ich es denn gut als HR?
Also tatsächlich kommt es immer ein bisschen auf die Situation an, auch wie das Unternehmen aufgestellt ist. Aber in der Regel ist es ja eine Kaskade, dass man am Anfang erstmal ohnehin eine Betriebsversammlung hat, wo man ankündigt sozusagen das, was kommt. Und dann geht es darum eben, wie kommuniziere ich das an die Individuen? Und da würde ich immer sagen, Trennungsgespräche müssen persönlich sein. Hat auch einen klaren Hintergrund, wenn ich jetzt tatsächlich per Mail, wenn ich per wie auch immer Videobotschaft das überbringe, weiß ich ja gar nicht, in was für einem Umfeld sich die Person befindet. Also wir hatten tatsächlich kürzlich ein Unternehmen, das wir begleitet haben. Da habe ich ein Training gegeben für das Thema Trennungsgespräche und wir sind ganz viele Themen durchgegangen und die nickten alle ganz fleißig. Und dann habe ich gesagt, so, und das Setting ist natürlich auch wichtig. Ich brauche einen Raum, der nicht einsehbar ist. Ich muss den Menschen die Möglichkeit geben, dann erstmal irgendwo nicht gleich über eine Fläche zu laufen, sondern sich mal kurz zu sammeln. Und dann sagt die, nee, das geht bei uns nicht. Wir sind full remote und wir haben denen gesagt, die sollen an dem Tag zu Hause sein. Und dann haben wir denen Termine eingestellt. Und ich bin innerlich fast zusammengebrochen, habe dann aber gedacht, okay, das ist jetzt auch zu spät, das ändere ich jetzt nicht mehr und habe eben versucht, sie dann bestmöglich auf dieses Remote-Setting vorzubereiten. Aber tatsächlich sich das vorzustellen, dass jemand dann zu Hause im Homeoffice sitzt, möglicherweise sitzt das Kind daneben oder der Partner sitzt daneben, also das ist sozusagen die eine Facette.
Oh Gott, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
Es gibt die andere Facette, auch dann sozusagen die Kehrseite, ich bin ganz alleine. Auch das ist nicht schön, weil in dem Moment, wenn das passiert, brauche ich zwar vielleicht einen Moment, mich zu sammeln, aber dann kann es auch total gut tun, meine Kollegen da zu haben und dann mal in einer Gruppe von 10 zusammenzustehen und sich dann mal einmal kurz auszukotzen oder sozusagen irgendwie das rauszulassen. Ne? Also dann so ganz alleine vor so einer Situation zu stehen, kann auch unfassbar belastend sein. Es ist natürlich aber auch ein Stück individuell. Also ich habe kürzlich mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, ich habe die Info per Mail bekommen und ich fand das ganz gut. Ich wollte nicht irgendjemanden um mich rum haben und ich hatte dann Klarheit und dann war das okay. Das ist natürlich individuell. Ne? Für jeden ist da auch die Präferenz anders. Manche wollen dann auch gar nicht mit jemandem sprechen. Aber die grundsätzliche Empfehlung ist in der Situation, ein persönliches Gespräch mit jemandem zu führen an der Stelle. Es kann kurz sein, aber einfach um diese erste Emotion aufzufangen, um die Person aufzufangen, wenn man es überbringt. Und wenn es 200 Mitarbeitende trifft, dann ist das eine Riesenherausforderung, weil dann muss man in kürzester Zeit 200 Gespräche organisieren. Das ist so. Aber das geht. Also wenn man das wirklich will, dann geht das. Also was dann wichtig ist, weil das kann ja dann auch HR auf keinen Fall alleine machen und sollte HR auch nicht alleine machen, das sind dann die Führungskräfte, die das machen müssen, die teilweise ja auch noch selbst betroffen sind. Da ist es extrem wichtig, dann eben wirklich vorher gute Schulungen zu machen, wo man auch tatsächlich auch diese emotionalen Fälle einmal durchspielt. Wir haben das auch schon gemacht mit Schauspielerinnen und Schauspielern, die dann so eine Situation einmal durchspielen und in Tränen ausbrechen, die Führungskraft anschreien oder in Schockstarre plötzlich nichts mehr sagen und auf ihre Knie gucken. Also diese ganzen Dinge, die dann passieren können, die passieren in den meisten Fällen in der Extremform ja nicht, aber es ist einfach wahnsinnig gut, das einmal durchgespielt zu haben, um gewappnet zu sein, um dann eben in dem Moment einfach gut reagieren zu können.
Was ich immer meinen Leuten sage, und ich glaube, das gilt für individuelle als auch große Kündigungen, ich spreche immer mit der HR bzw. der Führungskraft und für mich ist immer einer dieser Sätze, es ist nicht für dich der beschissenste Moment der Woche. Und ich finde, das muss man sich einfach immer wieder in den Kopf rufen. So, ich mache das hier, das ist ein super unangenehmes Gespräch, ich habe Angst. Also das ist, du hast es ja selber gesagt, Sabrina, ne? Man schläft nicht gut. Ich habe schon Kündigungsgespräche gehabt, da habe ich Wochen mich gestresst. Aber ich bin hier nicht die Person, die leidet. Ich verliere hier nicht meinen Job. Und das, finde ich, muss man sich immer in dieser Kommunikation, in dieser Wertschätzung dran erinnern. Das sind alles Menschen, die haben alle Sorge und Ängste. Und ja, ich stehe jetzt gleich vielleicht vor 200 Leuten und mache eine richtig unangenehme Ansage in so einer Betriebsversammlung. Aber es ist nicht für dich der schlechteste Tag.
Es gibt doch auch dieses Beispiel, ich glaube aus 2022, einer US-amerikanischen Firma, die Mitarbeitende gekündigt hat, bei denen der CEO in Tränen ausgebrochen ist und dann davon ein Foto auf LinkedIn gepostet hat, dass er sein Unternehmen, dass er Menschen entlässt. Und dann hat er halt, ich finde total zu Recht, einen riesen Shitstorm bekommen, dass sie gesagt haben, so ganz ehrlich, du hast gerade Leute entlassen so und alle Unternehmen teilen gerade offene Alumni-Listen von Menschen, die jetzt verfügbar sind und du teilst ein Foto von dir als CEO, worauf du weinst, ne? Und Vulnerabilität und Offenheit hin oder her finde ich auch wichtig im Business. Aber ich finde, in solchen Momenten hat man als HR-Abteilung oder als C-Level hat man einfach nicht zu weinen, Punkt. Weil man selber ist die Person, die im Sicheren daraus geht, weil man selber hat dann seinen Job behalten. Und wenn man weint, dann macht man das bitte irgendwie hinter einer verschlossenen Tür in diesem Moment, macht man das abends. Aber man selber ist in dem Moment nicht der verdammte Mittelpunkt, sondern es geht um die Person, die in dem Moment für welchen Grund auch immer den Job verliert.
Das ist ja eine feine Linie zwischen Mitgefühl, Mitleid und Selbstmitleid, ne? So. Und an der Stelle geht's um Mitgefühl und eben auch an der Stelle dann eine Verantwortung zu übernehmen und Unterstützung zu geben. Aber es hilft niemanden an der Stelle Mitleid oder erst recht nicht Selbstmitleid zu haben. Davon fühlt sich die Person nicht besser, ne? Sondern da hilft tatsächlich dann an der Stelle nochmal Danke zu sagen, die Wertschätzung zu geben, eine Hilfestellung in der Neuorientierung zu geben und vielleicht auch ganz unmittelbar nochmal Hilfestellung zu geben. Also da auch nochmal ein ganz konkretes Beispiel. Was wir häufig machen, ist, dass wir dann gerade für diese Situation, also für diese Phase, eine Mental Health Hotline anbieten. Gerade heute geht es wieder in einem Unternehmen los, wo eine Betriebsversammlung ist und sich dann eben die Geschäftsführung hinstellt und sagt, für alle, die jetzt in dieser Phase sich extrem verunsichert fühlen. Und da trifft es jetzt, in dem Moment ist noch gar nicht klar, wer es sozusagen ist, sondern es geht einfach nur darum, das Unternehmen restrukturiert. Und alle, die jetzt in der Phase in irgendeiner Form Sorgen, Ängste bis hin zu Existenzängsten plötzlich haben, können dann einen Termin ausmachen mit einem erfahrenen Coach und da einfach mal einen Gesprächspartner haben, um im Zweifel auch ihre ganzen Sorgen erstmal rauszulassen. Das hilft schon ganz oft. Und sag mal, so eine Ersthilfe zu bekommen, Sparing zu bekommen, um irgendwie auch erstmal wieder zuversichtlich nach vorne zu schauen. Das geht natürlich nicht, wenn jemand jetzt wirklich in handfeste psychische Probleme reinrutscht, ne? Also dann übergeben wir natürlich auch dann Richtung Therapie. Aber ganz oft dieser eine Termin, wo ich einfach mal mit jemandem Neutralem außerhalb meiner Familie, außerhalb meiner Kollegen reden kann und mir meine Sorgen mal vom Herzen reden kann, das hilft schon immens.
Was muss denn HR machen nach dieser Restrukturierung? Also, oder der Geschäftsführung, es muss ja nicht immer alles HR managen, aber wie gehe ich mit dem Survivor-Syndrom der anderen Leute um?
Dieses Survivor-Syndrom, das gibt's in der einen oder anderen Form in jedem Unternehmen nach so einer Restrukturierung, was dazu führt, dass erstmal ganz viele Emotionen bei den Menschen in der Regel unter der Oberfläche brodeln. Also da ist sowas wie Ärger, da ist manchmal auch so Schuldgefühle, dass es mich selbst nicht getroffen hat, aber auch eine Unsicherheit, wann kommt die nächste Welle, so wird es mich dann vielleicht treffen. Massiver Vertrauensverlust auch häufig in das Management, in das Unternehmen, kommt ganz häufig dann auch wirklich zu so einem Bruch in der Loyalität, was dazu führt, dass Menschen erstmal generell mit ihrer Arbeit weniger zufrieden sind, dass manchmal auch wirklich so das physische Wohlbefinden leidet. Also das kann man tatsächlich messen, da gibt es Studien zu. Und auch teilweise dann eine höhere Fluktuationsintention, also dass dann auch gerade die Topleister, die ich ja danach brauche, um aus der Delle wieder rauszukommen, um wieder nach vorne zu gucken, dann sagen, das ist ein Unternehmen, da habe ich jetzt gerade Loyalität und Vertrauen verloren, ich fange jetzt mal an, mich umzugucken. Das ist natürlich total wichtig, diese Menschen wieder zu gewinnen, wieder zu motivieren, Vertrauen wieder aufzubauen. Und das kennt man ja an vielen Stellen, wenn man Vertrauen einmal verloren hat, dann dauert das ganz lange, bis man das wieder aufbaut. Also das ist dann wirklich auch ein kontinuierlicher Prozess, der auch nicht mit einem Workshop oder mit einer Veranstaltung dann irgendwie geheilt werden kann. Also es sind eigentlich 4 Themen. Das eine ist, in den wirklich Teams, die sich dann ja neu formen, zu gucken, wie stellen sich diese Teams neu auf? Also neues Teambuilding in neuen Konstellationen. Wie sehen die Prozesse aus? Wie schaffen wir das, dass jetzt nicht plötzlich 4 Leute den Job von 10 vorher machen? Das muss moderiert werden und kann eben auch unterstützt werden. Da spielen die Führungskräfte eine große Rolle. Aber man kann durchaus auch überlegen, an der Stelle können ja gerne auch interne Coaches und Moderatoren sein. Auch HR kann so eine Rolle dann übernehmen, da so ein Facilitating in den Teams zu machen. So, dann geht's um das Thema Vertrauen wiederherstellen. Und da ist das Wichtigste einfach intensive Kommunikation. Also wirklich ganz, ganz viel Präsenz, auch des Managements, ganz viele Möglichkeiten des Austauschs, aber auch eine klare Perspektive. Also was ist denn die Strategie nach vorne? Warum stehen wir in einem halben Jahr oder in einem Jahr nicht wieder an der Situation? Es gibt die nächste Welle, ne? Also was ist die Perspektive für Wachstum? Dann ist aber auch das Thema, so Erfolge wieder anzuerkennen. Also ganz wichtig, so nach so einer Phase, wo man so im Loch gelandet ist, dann auch wirklich wieder Erfolgsmomente zu haben. Gerade den engagierten Mitarbeitenden dann Sichtbarkeit zu geben, positive Use Cases zu geben. Stichwort Anerkennung. Ich höre ganz oft oder kriege ganz oft die Frage, sollte man irgendwie Retention Boni geben dann für die Topleister? Und da schüttelt auch schon den Kopf. Genau, also da bin ich total kritisch, weil das letztendlich nicht das ist, was ein Engagement und Vertrauen wiederherstellt. Also man kann dann vielleicht Menschen dazu bekommen, noch ein bisschen länger Job nach Vorschrift zu machen, wenn einem das denn hilft. Aber das ist nichts, was Engagement wieder anzündet.
Das sind ja schon die schönen Hygienefaktoren für alle Menschen, die Psychologie studiert haben oder sich irgendwann mal damit beschäftigt haben, dass man alleine mit Geld irgendwie keine Menschen happy macht. So, ich habe eine Sache, da muss ich sagen, da haben so sogenannte Retention Boni einmal geholfen, die würde ich einmal gerne teilen, und zwar aber nicht für die hinterbliebenen Mitarbeitenden, sondern wir haben mal Stores, also Retail Stores geschlossen, und da hast du natürlich ein Problem, wenn irgendwie die Store Managerin dann berechtigterweise sagt, hey, ich weiß, meine Zeit hier ist endlich, und dann am besten irgendwie 4 Monate vorher aus dem Store rausgeht, während du den noch geöffnet haben willst. Damals haben wir wirklich gesagt, wir kommunizieren das auch ganz klar, den Store-Managerinnen zu sagen, es gibt hier Retention-Boni, die ihr ausgezahlt kriegt, wenn ihr wirklich sagt, wir möchten den Store bis zum Ende mitbetreiben. Wir hatten es auch sogar so gestrukturiert, dass wir gesagt haben, die Person können das auch zum Start unterschreiben, so, können aber natürlich jederzeit auch davon zurücktreten. Das heißt, wenn dann doch der Traumjob um die Ecke kommt und man sagt, das möchte ich jetzt aber zwingend machen, und nein, dann mache ich hier nicht mehr den Store zu, sondern verzichte eben auf das Geld, dann war das auch total in Ordnung an der Stelle. Wenn man es bis zum Ende gemacht hat, hat man dann aber nochmal so eine Art Abschlussbonus bekommen für die erfolgreiche Abwicklung. Und ich muss sagen, da hat es gut funktioniert, da haben wir auch positives Feedback von den Leuten zu bekommen. Aber ansonsten jegliche Art von Retention-Boni fehlt mir jetzt gerade auch die Fantasie, wo das sonst Engagement nach oben treiben würde.
Ja, aber total gutes Beispiel. Also das gibt's ja tatsächlich immer mal wieder, dass man eben Menschen nicht sofort in die Freistellung schicken kann. Und dann kann das durchaus Sinn machen, dass es, ob man das jetzt Retention-Bonus nennt, aber es ist zumindest dann einfach seinen Job an der Stelle bis zu einem Punkt eben zu Ende zu bringen, zu übergeben, macht total Sinn. Genau, und letztes Thema, das ist wieder so ein feiner Grat. So, wie schaffe ich eigentlich danach wieder einen Zusammenhalt und positive Emotionen in der Organisation? Also das ist so ein bisschen so ein Thema, wo man ungewollt ganz viel falsch machen kann. Also es gibt so bei einem Unternehmen recht großen Aufschrei auf Kununu, wo man das dann in den Kommentaren auch nachlesen kann. Also die Restrukturierung hatten, die Menschen sind in die Freistellung gegangen. Und dann kam wirklich am Tag, nachdem die das Unternehmen verlassen haben, die Ankündigung fürs Sommerfest. Dann haben sich natürlich einfach alle wahnsinnig aufgeregt und gesagt, wie kann das denn jetzt bitte sein? Das ist total pietätslos und so, das geht jetzt mal gar nicht. Auch zu Recht, ne? So. Aber es ist auch keine Lösung, das Gegenteil zu machen und zu sagen, so jetzt mussten wir gerade entlassen und jetzt wissen ja auch alle, das hatte auch Kostengründe und jetzt streichen wir einfach mal alle Veranstaltungen. Sommerfest ist gestrichen, Weihnachtsfeier ist gestrichen, es gibt auch sonst irgendwie keine großen Veranstaltungen mehr. Das ist dann wiederum auch das Pendel absolut in die falsche Richtung, weil es braucht gerade diese gemeinsamen Veranstaltungen, diese gemeinsamen Erlebnisse, um auch wieder neue Rituale zu prägen, einen Zusammenhalt zu erzeugen, eine Loyalität zu erzeugen und auch eine neue Aufbruchskultur wieder zu prägen. Und da ist dann die Frage, was sind dann die richtigen, also wann ist der richtige Zeitpunkt und was sind auch die richtigen Anlässe, um sowas dann zu machen? Und die sind im ersten Schritt vielleicht ein bisschen weniger einfach nur Feieranlässe, sondern vielleicht eher ein bisschen stärker. Vielleicht ist es dann ein Strategieworkshop oder irgendwas, wo es darum geht, gemeinsam nach vorne zu gucken, wo man aber auch ein nettes Abendessen am Ende hat oder so. Ne?
Ein wunderschöner Bogen zu dem Thema Trauer, weil natürlich musst du irgendwann nach vorne gucken, aber es muss ja vielleicht nicht Tag 1 sein. Fühlt sich für mich genauso an mit Gehaltserhöhungen für die, die da bleiben. Also auch solche Sachen. Ne? Alle, die jetzt da bleiben, kriegen aber 10% mehr. I don't know, könnte man auch noch mal ein bisschen warten. Mit Blick auf die Zeit, liebe Annika, möchtest du die Ehre haben?
Die Ehre, meine Learnings zu teilen. Liebe Sabrina, wir teilen ja immer unsere Top 3 Learnings am Ende der Folge. Und ich freue mich, dass ich das bei dieser Folge machen darf. Nummer 1, das Thema, was du so schön gesagt hast, Sabrina, Kommunikation ist alles. Das trifft einfach den Nagel so auf den Kopf. Du kannst einfach so viel kaputt machen, indem du es schlecht, undurchdacht, unempathisch kommunizierst. Nummer 2, mein Key Learning, das Beispiel des Abfindungsfaktors, was du genannt hast. Dass man sagt, der Abfindungsfaktor hat letztlich keine Korrelation dazu, wie letztlich die Kündigung wahrgenommen wird, beziehungsweise wie die Kununu-Bewertung ausfällt. Ich glaube, nach oben hin macht man beim Abfindungsfaktor nichts wett, dass jemand sagt, es war eine richtig gute Kündigung. Ich wurde zwar behandelt wie Karl Arsch, aber ich habe halt einen ordentlichen Abfindungsfaktor bekommen. Nach unten hin glaube ich, dass man damit total viel kaputt machen kann, wenn man eben sagt, man versucht Leute auf die letzten Meter nochmal total über den Tisch zu ziehen. Und was du jetzt zum Abschluss nochmal gesagt hast, also man hat eine Restrukturierung, man schickt an genau diesem Tag eine Einladung zum Sommerfest oder man sagt irgendwie, jetzt gibt's halt gar nichts mehr in die Richtung. Bitte findet irgendwo das Mittelmaß. Und das wären meine Top 3 Learnings, die ich gerne hervorheben würde. Habt ihr was zu ergänzen?
Ich finde es so bezeichnend, dass es immer die gleichen Sachen sind, die gute Personalarbeit ausmachen und das Gute miteinander umgehen, weil das sind ja auch Sachen, die wir im privaten Bereich machen müssen. Also diese Kommunikation, wertschätzend sein, sich empathisch darüber nachzudenken, was das für die Gegenseite bedeutet. Und das finde ich so schön, dass ich das Gefühl habe, diese Bewegung zu People and Culture nimmt das in alle Bereiche mit. Und ich glaube, ja, Gehalt und Restructuring, das sind nun mal die harten Themen. Und ich finde es total gut, dass wir da jetzt hingehen und dass man eben zeigt und nachweisen kann, ja durch eine Studie, hey Leute, das ist nicht nur so ein People-Gefühl, ne, das ist nicht nur HR sagt, macht es mal nett, sondern man sieht es in der Employer-Brand, man sieht es in der Produktivität danach. Und ich finde total schön, Sabrina, dass ihr das eben jetzt auch noch digitalisiert, weil ganz oft war ja dieses Replacement oder Outplacement-Management was für so Top-Führungskräfte, ne? Also der CEO ist gegangen. Ja, meine Güte, vielleicht fällt der eh ein bisschen weicher als andere Leute. Und ich finde es total toll, dass wir jetzt sagen, natürlich gilt das auch für Leute im Mittelmanagement oder für den Logistiker oder was auch immer. Also ich finde es einfach toll, dass wir diese Wertschätzung über den Arbeitsplatz hinaus jetzt durch Digitalisierung einfach viel, viel erreichbarer für ganz viele Leute machen und möchte HR aufrufen, denkt bitte diesen Teil mit. Nicht nur, weil ihr Gutmenschen seid, sondern auch, weil es einfach Impact auf euer Team hat. Also eine Win-Win.
Anjali, da muss ich jetzt nochmal rein, weil das tatsächlich ein Thema ist, was uns immer mal wieder begegnet, dass HR zu spät reingekommen ist in den Prozess, die ganzen Business Cases und so alle schon stehen und wir dann im Dialog sind und HR sagt, ach, wir würden so gerne den Menschen ein New Placement-Angebot machen, aber da ist kein Budget für da. das ist tatsächlich was, wo ich sage, das ist so kurzsichtig. Tatsächlich jeder braucht das, braucht diese Unterstützung. Und wenn man das dann mal ausrechnet, dann ist es sozusagen auf einen Faktor übertragen, irgendwas so 0,03 bis maximal, so je nachdem wie die Struktur der Mitarbeitenden ist, 0,1 Abfindungsfaktor sozusagen als Gegenwert, ne? So, und ob ich jetzt 1,3 oder 1,4 Abfindungsfaktor oder was weiß ich, 1 oder 1,1 Abfindungsfaktor irgendwie gebe in einem freiwilligen Programm, wird am Ende nicht den riesigen Unterschied machen in der sozusagen langfristigen Betrachtung bei den Verbleibenden, bei denen, die gehen müssen. Aber ob ich denen ein gutes Unterstützungsangebot mache und das tatsächlich auch offen an alle kommuniziere, dass alle, die gehen, eine gute Unterstützung bekommen und vielleicht auch im freiwilligen Programm noch eine Entscheidungsunterstützung bekommen. So, das ist sehr, sehr sichtbar und wirkt sich eben einfach massiv positiv aus. Und da kann ich nur ermutigen, da auch das sozusagen intern dafür zu kämpfen, das zu tun, weil es einfach leider immer mal wieder hinten runterfällt, weil es zu spät geplant wird.
Und mit diesem fantastischen Schlusswort würde ich euch alle in die Woche entlassen. Vielen, vielen Dank an euch beide. Liebe Sabrina, das war sehr, sehr interessant. Wenn jetzt jemand von unserer Zuhörerschaft Beratung zu dem Thema braucht oder vielleicht sogar an dem Punkt ist, wo es ein Restructuring gibt, können sie sich einfach bei dir melden? Und wenn ja, wie am besten?
Sehr gerne einfach melden. Also über unsere Website gerne nachschauen.
Das teilen wir.
Finden sich alle Kontaktmöglichkeiten. Das ist sicherlich das Einfachste. Und ansonsten bin ich natürlich auch auf LinkedIn und natürlich auch auf Xing zu finden.
Und für alle die, die uns folgen wollen, wir sind als Podcast nur auf LinkedIn. Ich persönlich auch. Und die Annika könnt ihr natürlich auch über LinkedIn erreichen. Wir freuen uns wie immer über Feedback, Kommentare, Wünsche. Erzählt uns gerne, wenn ihr vielleicht den goldenen Gral gefunden habt. Ist das der goldene Gral? Der heilige Gral? Wie man gut viele Leute entlässt. Also wenn ihr da Best Practices habt, teilt das gerne. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Vielen Dank und Happy HR!